Deutschlandfunk Doku.
Epoche der zahlreichen Veränderungen. Eine Veränderung. Und wieder eine Veränderung.
Epoche der zahlreichen wieder Veränderungen.
Eine Veränderung.
Wir nehmen bitte ein Original mit 3 Durchschlägen. Das Ganze wird wieder eine operative Information. In dem Betreff schreiben wir.
Und wieder eine Veränderung.
Da machen wir vielleicht mal einen ganzen Mehrart-Film.
/ Robert Rehfeld. Absatz.
Maler, Grafiker, Filmemacher. Vater der Mailart in der DDR.
Kein gewöhnlicher Künstler. Sondern.
Leiter des Volkskunstzirkels Palette Nord.
Jandl-Zitator.
Und schon wieder eine Veränderung.
Geboren 1931.
Und noch eine.
Gestorben
und
1993.
Und noch eine.
Mit 62.
Und noch eine. Und noch eine.
Ich will, was ich will, aber was ich will, kann ich nicht. Ich kann, was ich kann, aber was ich kann, soll ich nicht. Ich soll, was ich soll, aber was ich soll, muss ich nicht.
Aber was ich kann, muss, was ich muss, soll ich
aber
nicht.
Was ich muss, darf ich nicht.
Aber was ich darf,
ich darf, was ich
will
darf,
ich nicht.
Aber was ich darf, will ich nicht.
So ist Ruth.
Ruth Wolf Rehfeld, Jahrgang 1932.
Erfinderin der Typewriting-Art in der DDR.
Künstlerischer Durchbruch auf der Documenta 2017. Da war sie 85.
Und noch eine. Und noch eine.
Es wäre natürlich schöner gewesen, die Anerkennung wäre 25 Jahre früher schon passiert und auch das Finanzielle. Aber so ist es. Ja.
Das ist René.
René Rehfeld, Jahrgang 1956. Werkstattleiter, Maler, Grafiker.
Nicht ganz auf der Linie der gewünschten offiziellen Kunst. Punkt. Neue Zeile. Aufgefallen ist mir.
Ruth, Robert, René. Eine Ostberliner Künstlerfamilie. Feature von Ulrike Bajor.
Und noch viele, 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 viele Geburtstage im Kreise der Familie.
Die Geschichte spielt in Berlin-Pankow.
All artists are welcome.
Ungebeten ins Familienleben drängte sich Clemens, IMS Clemens.
Ich wurde von ihm sehr kühl, um nicht zu sagen frostig empfangen. Punkt.
Die künstlerische Ausbildung war natürlich zu Hause, also Mutter und Vater, also Ruth und Robert, beide waren ständig künstlerisch tätig. Aber ich wäre eigentlich gerne Musiker geworden. Und ja, aber bei uns sitzt in der Familie die Kreativität. Die Urgroßmutter, also die Großmutter meines Vaters, war auch schon Malerin und Kunstpädagogin. Ja, am Berlin am Moritzplatz gewohnt und schon, also um die Jahrhundertwende, 1900 noch was, war auch relativ bekannt.
An René Rehfelds Wohnzimmertür hängt ein Emailleschild.
Das ist noch, das stand schon bei meinem Vater im Atelier.
Praxis.
Ja, Praxis. Und das habe ich praktisch übernommen, sozusagen.
An welchem Atelier stand das?
In der Mendelstraße 19 damals, in diesem
legendären
Kreativbüro und Atelier.
Kunst wird zur ideellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift.
Robert Rehfeld war die Fanfare von Pankow, sagte Wolf Vostell.
Künstler, rührt euch, sonst werdet ihr weggetreten.
Schrieb Robert auf eine seiner Postkarten, oder?
Sei Kunst im Getriebe.
Aber die Mailart kam später. Zuerst malte Robert.
Das ist von Ihrem Vater.
Das ist von meinem Vater ein Frühwerk. Das ist sein Atelier-Kollege Ernst Schröder gewesen. Ja, Ernst Schröder, Robert Rehfeld. Oh. Und
was ist von Ihnen? Sie malen doch auch.
Ja, ich bin nicht so der Maler in dem Sinne, ich bin mehr der Grafiker, der Drucker und...
Ist das ein Selbstporträt? Oder
ja, da hinten ist noch eins in der Ecke, hinterm Schreibtisch.
Ja.
Und ja, das ist mal gemalt von mir, so aus den 70er Jahren.
Ziemlich düster, ne? Mit da schlägt ein Blitz an in einem Kopf ein.
Ja, ich war so, sag ich mal, so in der Zeit hatte ich auch so düstere Phasen, da war ich so Anfang 20 oder so. Ja. Und ja, sind hier andere, also hier sind zum Beispiel auch von meiner Mutter, die hat ja früher auch gemalt, ja, in den 60er Jahren. Wir haben natürlich damals auch gemalt, also bis Anfang 80 habe ich auch noch gemalt, aber dann hat ja meine Mutter mehr diese visuelle Poesie für sich praktisch bevorzugt, so peu à peu. Ja.
Darf ich mal bitte das Fenster zumachen?
Ruth wusste nichts von westlichen Vorbildern, als sie begann, mit der Schreibmaschine minimalistische Bilder zu schaffen. Eines hängt bei René.
Die meisten Leute, also in der damaligen DDR, wussten gar nicht, was sie da macht. Und diese Sachen hat sie so für sich gemacht. Also es ist ja auch, wie eine schriftstellerische Arbeit mehr.
Wir sehen eigentlich in Schreibmaschinengrafik drei Figuren mit Innenleben. Das Innenleben ist gewissermaßen aus dem malerischen Werk. Ja. Man kann es für Eingeweide halten oder für irgendein Innenleben.
Vielleicht auch Geist und Seele. Ja. Dass man also so diese seelische Verarbeitung in der Malerei hat und die geistige mehr in dieser Schrift, in dieser Schreibmaschine und in dieser Collagetechnik. Ja.
Drei Figuren könnten auch sein, Vater, Mutter, Kind.
Könnten sein.
Soll ich dir ausziehen, die Schuhe?
Nee, brauchen Sie nicht Schlafsachen drauf.
Heute stehen wir vor dem Abgrund, morgen sind wir einen Schritt weiter. Wer hat denn das aufgeklebt?
Ich?
Ja?
Aber schon ganz lange.
Ja.
Aber es ist alles auch...
Ruth Wolf Rehfeld wohnt ein paar Kilometer von René entfernt, in einem Häuschen am nordöstlichen Rand von Pankow, in französisch Buchholz.
Die Bilder an der Wand, sind die von Ihrem Mann?
Nein, die sind von mir und das ist von meinem Mann. Und das Malen hat dann aber aufgehört langsam. Das wurde immer schlechter und das hat mich dann vielleicht nicht mehr so interessiert. Und dann habe ich es fast ganz aufgegeben zum Schluss.
In Ruths Wohnzimmer thront ein goldener Buddha. Sie bringt Kaffee, den sie nicht trinken wird. Eine zierliche Frau mit dickem, weißem Haar.
Mein Vater kam aus einer Bauernfamilie, aber der Vater von ihm ist schon pleite gegangen und dann hat er als Chauffeur gearbeitet und sowas. Ja, alles Mögliche.
Also es waren jedenfalls keine Künstler.
Nein, nicht das Geringste. Und ich habe mich auch immer gewundert, also dass ich in der Familie keinen hatte. Ich konnte mich auch gar nicht mit einem da unterhalten. Das hat die auch nicht interessiert. Und jetzt gibt es auf einmal einen Großcousin. Der sammelt jetzt meinen Mann, meinen Sohn und mich.
Und wie schön.
Ist auf einmal einer, der sich für Kunst interessiert.
Ja, schön.
Und der sagt jetzt immer, ja, er beneidet immer meinen Sohn. Er wäre auch lieber in so einer Familie aufgewachsen. Ich sage, soll mal froh sein.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Maßnahmen, Doppelpunkt, einfache Unterstreichung.
Für mich war das normal, dass immer Leute kamen und Partys waren. Das war ja noch vor 61, also ich war so 3, 4, 5 Jahre alt, dass dann plötzlich mal 10 Leute aus Nigeria da waren, die mit Trommeln dann Musik gemacht haben oder Jazzleute.
Erstens, der IMS ist beauftragt, eine Wohnungsskizze der Wohnung des Rehfeld anzufertigen. Punkt.
Der Keller war nicht in der Männerstraße, der war in Mitte.
Aha.
Und als wir eine neue Unterkunft suchten, hat die Frau, das ist sehr witzig, beim Wohnungsamt gesagt, sie darf uns kein Objekt mit Keller vermieten. Da kann man schon sehen, wer da irgendwie aufgepasst hat.
Punkt. Neue Zeile.
Es war dann laut und lustig und Musik und wurde viel getrunken und diskutiert und getanzt und waren immer auch sehr viele schöne Frauen da, so mit Stöckelschuhen und Pfennigabsätzen, die, das, wo sich dann aber herausstellte, doch auch Künstlerinnen waren. Frauen waren in der Kunst offiziell ja doch eine Ausnahme. Es ging mir auch so. Vater war nur so der Hauptkünstler.
Deine Idee hilft meiner Idee.
Und meine Mutter war doch mehr introvertiert.
Unsere Ideen helfen anderen Ideen.
Nein, ich habe auch alles eigentlich sehr anders gemacht. Also ich habe nicht gemalt wie mein Mann und ich habe auch, also nur, natürlich habe ich auch meinem Mann mal in irgendeiner Weise geholfen, weil er mir irgendwelche Verträge geschrieben oder die Abrechnung gemacht hat. Nee, wenn will ich schon selber was malen. Obwohl, ja, das ist auch schon so weit gekommen, wenn man manchmal keine Zeit hat, dann das und dann, ich bin hier der Künstler.
Fulltime-Artist, wie immer.
Weil er hatte ja ein richtiges Studium und ich habe mir das dann so langsam angelernt.
Robert Rehfeld, Kurzbiografie. 1976 von ihm selbst verfasst. Aus der DDR für die Welt.
Born in Stargard, Polen, 1931. 1940 bis 1945, living in Austria.
Nach Österreich kriegsverschickt, dann noch in Hitlers allerletztem Aufgebot, bevor er bei seiner Mutter in Berlin landete. Roth wurde 1932 in Wurzen geboren.
Wurzen, Saxony.
Als ich noch in Wurzen war, nach dem Krieg, war es ja auch so, das gab nicht viel anzuziehen und so. Und da hatte ich mal so eine Idee, ich wollte Modezeichnerin werden. Also insofern war eine Richtung in Richtung Zeichnen oder irgendwas, war mal ein bisschen drin. Aber ich hätte nie gedacht, ich will Maler werden. Da wäre in Wurzen auch keiner drauf gekommen. Ich kriegte gar keine Lehrstelle. Es gab keine. Und ich habe privat dann Schreibmaschine und Steno gelernt. Und dadurch bin ich Industrie gegangen. Das war nicht mein Ziel.
Have work, as worker.
Hilfsarbeiter für alles Mögliche. Hauptsache Berlin.
Der Betrieb, wo ich gelernt habe, war noch ein Privatbetrieb. Da ist der Chef gestorben. Und da hat dann der Prokurist zu mir gesagt, ich soll mir auch was Neues suchen, das geht hier nicht mehr auf ewig. Und an ihrer Stelle würde ich nach Berlin gehen.
Startet Studying Art in 1948. HFBK, Berlin, Charlottenburg.
Und nun war mir zu der Zeit auch völlig egal was. Ich hatte dann als Stempelpistin da angefangen.
In Ost-Berlin?
Naja, das war zu Anfang ein bisschen anstrengend, dann nach einem Vierteljahr fand ich es schon langweilig. Ich dachte, oh Gott, das wird nicht viel. Ich möchte lieber Buchhaltung. Und dann bin ich zu einem Hauptbuchhalter gegangen, in die Abendschule gegangen. Ein Abend sagte der eine Lehrer zu mir, warum wollen Sie denn Hauptbuchhalter werden? Warum studieren Sie nicht was anderes? Das kann ich habe ja kein Abitur. Ja, das können Sie nebenbei machen. Und dadurch habe ich dann das Abitur nachgemacht. Und da habe ich auf einmal festgestellt, ich interessiere mich für Naturwissenschaften. Ja. Ich bin gar nicht begabt in der Beziehung. Und dann bin ich darauf gekommen, Philosophie zu machen.
From End of 1953, Living in Berlin-Pankow, GDR, Artworker.
Er sei wegen mir gekommen. Ich sagte, das stimmt nicht. Du warst hierher gekommen und dann hast du mich erst kennengelernt. Robert war mit dem Studium fertig und hatte kein Einkommen, auch nicht in West-Berlin. Und da ist er hier nach zu DDR rübergekommen. Und ja, nun hat er hier aber auch erstmal fast keine Arbeit. Also, jetzt lache ich. Es war ja nicht immer nur zum Lachen. Aber naja. Er hatte dann für die Zeitung so Vignetten oder hat Buchumschläge oder eine Illustration oder solche Sachen hat er dann gemacht. Ja, naja, das hat ihm natürlich auf die Dauer auch nicht gefallen, weil er ja malen wollte, nicht?
Und in Ostberlin waren natürlich die Mietenbilder und die Möglichkeit zu überleben. Und nach 1953, also 1953 war doch dieser Aufstand in Berlin und da haben viele Jugendliche damals, und damals war ja Robert ein Jugendlicher, dass die dann gedacht haben, ja, jetzt passiert hier was ganz Tolles, also ein Sozialismus, wie wir uns das vorstellen. Und die Hoffnung war ja dann kurzzeitig da, war der Stalinismus, den es ja damals noch gab, wurde dann so zurückgedrängt. Also ich glaube, es ist zum Teil politisch, zum Teil soziale Sachen und zum Teil auch die Liebe zu meiner Mutter, die nicht unbedingt nicht im Westen wollte, die immer im Osten bleiben wollte.
Und wir haben uns dann verlobt, also verheiratet waren wir nicht. Erstmal machen wir Studium. Ja, er hatte fast kein Geld. Ich hatte ja auch ein bisschen Stipendium. Und dann hatten wir ein Baby unterwegs und wir hatten keine Wohnung. Ne? Also das geht dann alles nicht. Ne? War ich natürlich ein bisschen unglücklich. Sehr unglücklich eigentlich sogar.
Und wieder eine Behinderung.
Habe ich Abitur an der Volkshochschule in Englisch und Französisch nachgemacht. Und dann haben wir sogar eine Familie eingeladen. Man konnte damals den Daily Worker, dieses kommunistische Blatt in England, konnte man hier bestellen, also in DDR bestellen. Das hatte ich eine Zeit lang abonniert. Und dann habe ich an die geschrieben, dass ich eine Familie einladen möchte. Und das hat auch geklappt. Da kam ein Feuerwehrmann mit Frau und Sohn. Die waren 14 Tage hier in Berlin. Und ich als Dolmetscher, naja, na gut. Und dann habe ich gemerkt, ich muss ja alles, was die Leute reden. Und wenn die den größten Stuss reden, das muss ich übersetzen. Nein, das ist nichts für mein ganzes Leben.
So sah meine Mutter früher übrigens aus.
Dicke schwarze Haare, aufsässiger Blick.
Schöne Frau.
Als ich, sag ich mal, 4, 5 Jahre alt war. Da gibt's aus der Zeit gibt's von Fritz Krämer übrigens eine Plastik, also eine Bronze, die er damals gemacht hat und die auch oft ausgestellt wurde. Zu der Zeit hat sie auch an der Akademie der Künste als Sekretärin gearbeitet in der, ja, da in der dortigen Kunst, ja, Fakultät oder wie sich das damals nannte.
Geld verdienen habe ich dann an der Akademie gearbeitet, in der Ausstellungsabteilung. An sich hat ja zuerst mein Mann, zuerst habe ich ja nicht gearbeitet, bis der René war ja schon 3 Jahre alt.
Ich bin immer so auch als 3-4-Jähriger ja mit meinem Vater ins Atelier und dann saßen wir da zusammen an so einem großen, an so einer Reißbrett-Tischplatte und er hat da was getuscht und ich habe da was getuscht und so und ja.
Das ist eine Idylle, eine Idylle.
Weiß ich nicht, ob das eine Idylle war, aber es, ja, klar.
Absatz.
Dann war es damals auch noch schwer, einen Platz zu bekommen.
Ein Betreuungsplatz fürs
Kind. Ja, denn sonst hatten wir dann einen Platz. Und dann konnte ich mal arbeiten in der Akademie, in der Ausstellungsabteilung. Und dann haben die eine Kunstsammlung und die war in einem ganz desolaten Zustand. Dann wurde das alles da mal richtig geordnet. Eigentlich habe ich das zuerst hauptsächlich gemacht. Und dann haben sie eine Kunstwissenschaftlerin eingestellt. Die hat dasselbe gemacht wie ich. Und die kriegte aber, weil sie Kunstwissenschaftlerin war, mehr Geld. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn ich immer nur den Propel machen soll.
Neue Zeile.
Anfang der 60er Jahre kann ich mich auch erinnern, dass es auch knapp war, Anziehsachen zu kaufen oder auch ich werde es nicht sagen, am Hungertuch genagt, aber es war natürlich sehr einfach. Also einfache Stulle mit Kunsthonig oder Zehnfruchtmarmelade und einer Büchse Schmalzfleisch und so. Und Schuhe, Winterschuhe, die zu klein waren und kein Geld da war, für größere zu kaufen. Das kenne ich, sage ich mal, Anfang der 60er Jahre schon noch.
Ich war schon manchmal sauer, wenn das alles zu knapp war, aber nicht so, dass ich gedacht habe, jetzt geht's überhaupt nicht mehr weiter oder so. Nee, irgendwie, irgendwas kann man immer machen. Als wir jung verheiratet waren, gab es noch die Lebensmittelmarken. Und, und dann, als die abgeschafft waren, wurde alles immer teurer. Also das kann ich noch gut merken, dass ich auf einmal mit dem Geld nicht mehr ausgekommen bin. Ich habe mir doch gerade erst 50 Mark gegeben. Und dann habe ich angefangen, alles aufzuschreiben.
Punkt.
Diese Sachen waren, als ich in die Schule kam, waren die schon fast vorbei. Interessant war dann bloß mal eine gewisse Zeit, so Mitte der 60er Jahre, wo dann mit den langen Haaren losging. Und natürlich im Osten sollten wir also schöne ordentliche Frisuren, Fasson und Eckschnitt oder Igel getragen werden. Und meine Haare wurden schon sichtbar länger. Mein Vater wurde dann mal zum Direktor zitiert, dass ich zum Friseur gehe. Ja. Und jetzt kam mein Vater an und hatte fast schulterlange Haare.
Und Cowboyhut.
Der Direktor wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Und dann hatte ich auch Narrenfreiheit. Ja. Konnte die Haare lang wachsen, weil das ist eben Künstlersohn. Ja, dann.
Aufgefallen ist mir, dass Rehfeld offensichtlich nicht stillsitzen kann und ständig in Bewegung sein muss,
Allerdings haben wir ja auch nicht von der Kunst gelebt, sondern immer von so Bereichen, die am Rande der Kunst sind. Bezahlte Aufträge.
Punkt. Weiterhin war von einer Betonfabrik die Rede,
Die Kunst und war eigentlich nicht zum Geldverdienen da. Die Kunst war einfach, war die Befreiung für sich selber.
Kunst ist, wenn sie trotzdem entsteht.
Und er hatte ja kein Atelier zuerst und war auch nicht so glücklich. Und ich war auch nicht so glücklich, weil ich auch. Und dann habe ich zu ihm eines Tages gesagt, wenn ich Maler wäre, ich würde malen, wenn ich in der Küche auf dem Herd malen würde. Dann mach's doch, hat er gesagt, dann mach's doch. Und ich sage, das mache ich auch. Nein, den musst du jetzt aber lernen. Ja, und dann habe ich dann angefangen zu malen und hatte das Gefühl, ja, das ist es. Und das war es auch für ein paar Jahre. Aber ich habe dann in der Zeit gemerkt, dass das Malen alleine nicht das ist, was mich ganz und gar erfüllt auf Dauer.
Und schon wieder rechte Erinnerung.
Als dann die Mauer gezogen war, war erstmal ein Schock. Aber dann muss man sich ja irgendwie arrangieren. Und meine Mutter hatte eigentlich gehofft, dass so eine Art Sozialismus, Demokratie, Kommunismus sich durchsetzen wird, dass das die richtige politische Sphäre ist, um groß zu werden.
Das war die Nazizeit, das war der Krieg, das war die Besatzungszeit und es war alles schlechte Zeiten. Und dann war die DDR nachher auch schon nicht mehr ganz so schlecht. Und dann gibt es noch eins, was mich manchmal bei den Westdeutschen auch ein bisschen irritiert hat. Wir hatten den ganzen Krieg vom Zaun gebrochen, die ganzen Mist. Und wir konnten eigentlich nicht erwarten, dass sie uns nun auf Händen tragen. Ne?
Mein Vater hatte da auch so Freundschaften wie Biermann und so natürlich auch gehofft, dass es könnte eine gute Sache sein, wenn man an dem Sozialismus künstlerisch noch ein bisschen rummodelt und so.
Deine Idee hilft meiner Idee. Unsere Ideen helfen anderen Ideen.
Da hatte man natürlich Illusionen oder, wie ich es heute sage, Rosinen im Kopf. Und auch ich hatte das natürlich dann von Jahr zu Jahr immer weniger wurde, was man dazu, immer merkte, man kann machen, was man will, man erreicht in diesem starren System nichts. Und dann, die einen sind Helden, stehen auf, landen dann im Gefängnis und andere suchen sich eine Nische. Dazu sagen wir, also diese Nischenleute waren wir auch. Aber mein Vater war natürlich aus der Nische heraus trotzdem produktiv und aktiv.
Ich ignoriere die ganze Mauerei.
Und man hat eher den Eindruck, dass dieses Atelier der Arbeitsraum eines Postangestellten ist. Punkt.
Ich schreibe der Welt und die Welt schreibt mir.
Das begründe ich dadurch, dass sich an allen Wänden Postkarten, Briefe und Materialien wie Plakate und andere Dinge befinden, die, so berichtete mir Rehfeld, er aus aller Welt ständig geschickt bekomme. Punkt.
Mail Art. Ruth hat ganze Aktenordner voller Korrespondenzen.
Mein Mann hat das ja angefangen mit der Mail Art. Ich habe das dann auch gemacht. Und dadurch hatte man ja Verbindung wirklich fast in alle Welt. Einige hat man kennengelernt. Ein Holländer, Chase Franke hieß der, war ein paar Mal sogar da. Der eine aus Uruguay, Clemente Badin, der war mal da. Und aus Kanada, Chuck Steak. Und aus USA, Dick Higgins. Und
René zeigt auf eine Postkarte in einem Bilderrahmen.
Das hier ist von Robert hier.
Künstler werden ist nicht schwer. Künstler sein dagegen sehr.
Das ist ja jetzt nicht gerade ein besonders renitenter Spruch. Ich meine, das ist so eine Paraphrasierung von Wilhelm Busch oder so.
Ja,
ne?
Das ist praktisch aber auch was Persönliches, wenn man selber Künstler ist. Wenn man studiert und man lernt und macht und tut. Aber irgendwann steht man im Beruf und dann muss man davon leben. Ja? Und das ist natürlich schwer. Ja?
Ist das Original? Oder?
Das ist eine Postkarte. Die wäre jetzt praktisch für die Mailart dann an... Ja, Josef Beuys, Briefmarke, Stempel, so ging die Mailart. Ja. Das war praktisch ein Vordruck für eine Mailart-Aktion. Ja.
Einfach und subversiv.
Ja.
Ich werfe meine Post in die Kunstgeschichte.
Also zumindest Robert Rehfeld hat ja doch was kann man ja sagen, fast was erfunden, praktisch sich komplett zu öffnen, zu zeigen, wie und was er denkt und öffentlich durch die Post geschickt. Und durch die Post hieß ja damals durch die Staatssicherheit natürlich auch.
Aufgefallen waren mir dabei insbesondere Plakate eines gewissen Steg, ein BRD-Künstler, Bindestrich vom Inhalt her, waren diese Plakate sehr progressiv und befassten sich mit den Berufsverboten in der BRD. Punkt.
Ich übersende Ihnen eine Linie. Bitte verfolgen Sie die Linie weiter.
Haben Sie sich als politischer Künstler gesehen?
Also ich habe mich überhaupt nicht als politischen Künstler gesehen. Mein Mann auch nicht so sehr, glaube ich. Weiß ich nicht. Wie hat er sich selber gesehen?
Kunst wird zur ideellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift.
Sie hatten ja immer so eine komischen Vorstellungen, was sozialistischer Realismus sei. Und unter diesem Begriff fiel das nicht. Und wenn man Kunst macht, macht man eigentlich normalerweise nicht, was andere wollen. Also ganz egal, wer auch immer.
Ja.
Man versucht das zu machen, was man selber meint.
Diese Karte teilt dir meine Gedanken mit. Denke sie weiter.
Ich bin ja nicht viel erzogen worden, aber in dem Sinne, sage ich mal, so offen wie möglich zu sein und man hat nichts zu verheimlichen. Also ich erkenne Wanzen und Radare sein, wir reden offen, was wir denken. So. Und da wir ja nun nicht, sage ich mal, politische Gegner des Sozialismus oder des Systems waren, sondern nur in bestimmter Weise kritisch, ja, hatte man ja auch gehofft, dann sollen sie mal mithören, dann wissen sie wenigstens, was das Volk denkt. Und insofern, also Angst war da nicht.
Dabei gebrauchte er mehrfach die Formulierung, er wäre schließlich kein gewöhnlicher Künstler, sondern stände doch in einigen Dingen nicht ganz auf der Linie der gewünschten offiziellen Kunst.
Ich nehme auch an, die haben unser Telefon abgehört. Denn komischerweise, als wir in die Mendelstraße eingangen, ging ganz schnell, Telefon hatten wir wieder.
Und schon wieder. Und noch eine.
Kam ich in die erste Klasse nach der Einschulung und war dann in meiner Schulklasse nicht Pionier. Hatte kein weißes Hemd und kein blaues Halstuch und immer normale Sachen. Und natürlich ist man dann plötzlich ein Ausgestoßener. Und ich habe dann meine Eltern gebeten, ich möchte ab der zweiten Klasse auch Pionier werden. Ja, und dann hat mein Vater dann auch gesagt, ja, dann macht das. Und da gab es ja so Funktionen. Und ich war immer Wandzeitungsredakteur. Da ist künstlerische Arbeit. Und da hat mein Vater mir auch immer geholfen, so montieren, Collagen machen, ja, Schriftzüge und so. Und ich war natürlich dadurch dann der beste Wandzeitungsredakteur der damaligen polytechnischen Oberschule. Ja.
Künstler, lebt ihr im eigenen Land, bleibt am besten unbekannt.
FDJ kam dann, aber dann war schon keine Lust mehr dazu. Und in dem Alter war man ja dann schon in der Beatbewegung. Und ja, dann hatte man sich damit schon langsam aufgehört zu identifizieren und bin dann in der Berufsschule ein Jahr lang noch in der FDJ gewesen und dann ausgetreten. Zu der Zeit war gerade in Chile Pinochet, der Putsch, und Luis Corvalán, die war bei uns in der Berufsschule zu Besuch. Und dann war alles so mit Bankett und chilenischen Fahnen. Und der Hauptberufs-FDJ-Sekretär der Berufsschule, Rudi Arndt, die haben dann da gefeiert und sich aber auch gleichzeitig tierisch besoffen. Und einer hat dann auf die chilenische Fahne gekotzt. Und da habe ich dann zum Anlass genommen, also mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Da wurde man natürlich dann immer wieder irgendwo rangezogen, aber es war mir dann völlig egal.
Abitur haben Sie sowieso nicht gemacht?
Ja, Abitur hatte ich überhaupt gar keine Chance zu machen. Da hätte man sich schon von vornherein erstmal für 3 Jahre Armee, ja, hätte man unterschreiben müssen. Ich habe dann auf der Abendschule einzelne Fächer Abitur dann selber später mal nachgeholt.
Der Künstlersohn im Arbeiter- und Bauernstaat lernte Drucker und Robert, der Vater, brachte Arbeitern das Malen bei.
Volkskunstzirkel Palette Nord, Pankow.
Dort entdeckte ihn 1973 der DDR-Rundfunk.
Herr Rehfeld, Sie sind der Leiter der Palette Nord. Darf ich Sie zuerst fragen, wie groß ist der Zirkel, wie viele Mitglieder hat er eigentlich?
Ja, im Moment haben wir ungefähr 38 Mitglieder. Ich würde es jedem anraten und empfehlen, einen solchen Zirkel aufzusuchen, ganz besonders dann, wenn er der Meinung ist, dass er nicht zeichnen kann. Denn er wird sehen, dass es ihm sehr weiterhelfen wird. Wenn die Arbeitskollegen zum Beispiel noch anschließend nach ihrer Arbeit in die Kneipe gehen, dann gehen die nach Hause und malen.
Das ist hier Evolution.
Aber Ruth?
Oh Gott, ja. Natur und Menschen, Menschen und Natur.
Ruth hat sich vom Malen verabschiedet.
Menschen und Natur.
Sie experimentiert jetzt mit Worten.
Da war in Wroclaw irgendein Kongress. Da ist in dem Zusammenhang auch eine Ausstellung gewesen. Und dann könnte ich da ja mal was hinschicken. Ich habe immer alles mit der Hand geschrieben. Und auch Deutsch natürlich normalerweise. Na, ich dachte, die Polen, die Deutsch mögen so nicht. Und dann mit der Handschrift, das ist sowieso nicht. Das müsste ich dann doch mit Schreibmaschine wenigstens schreiben. Und dann müsste ich es in Englisch machen. Und habe da auch was hingeschickt.
1972. Ausstellung in Wroclaw. Ruth und Robert.
Und die Polen waren damit schon ganz angetan. Und ja, dann habe ich gesagt, naja, vielleicht könnte man da in der Richtung weitermachen.
Sie hat eigentlich eine eigene Sprache empfunden, in erster Linie für sich selber, aber in zweiter Linie auch, um in Kontakt zu treten, ohne als Persönlichkeit selber auftreten zu müssen.
Sie ordnet ihre Schreibmaschinenwörter zu Bildern. Ein dünner, vertikaler Stamm aus Punkten trägt spärliche Wortblätter.
Ja, ja. Evolution, Nature and Man and Nature, Man and Nature, Man and Man, Nature. Nachher habe ich das Englisch hauptsächlich deswegen gemacht, für die Mailart, weil die meisten ja Englisch können und nicht so viele Deutsch.
Das haben Sie Ihrem Mann noch vorausgehabt.
Aber er konnte viel weniger wie ich, aber er konnte es besser anbringen. Ja. Also wenn ein Besuch war und der mit seinem Paar, was hat er da gesprochen? Und ich habe mir nicht getraut, den Mund aufzumachen, weil ich nicht alles genau weiß.
Art Now is the history of tomorrow.
We are fighting for peace.
Yes, and love.
Solidarity, friendship.
Das steht auf dem Klavier in Renés Wohnzimmer.
Es ist von mir bemalt worden, 1973. Die Hippie-Zeit und so ging an mir auch nicht vorbei. Die Mischung aus klassischer Musik und Rockmusik und so. Damit habe ich mich ja beschäftigt, deswegen jetzt ja hier auch von Bach über John Lennon bis Hendrix, so die Spannbreite. Ja. Und ich musste das übrigens, das war ein Auftrag von meinem Vater, ich musste das bemalen. Es stand in seinem Atelier und das Klavier war schwarz. Und er möchte nicht so einen schwarzen sargähnlichen Schrank in seinem Atelier haben.
Blau, weiß, rot und die Hippie-Ikonen. Ist das jetzt noch Ihre Lieblingsmusik, Hendrix und Co.?
Gute Musik gibt es in allen Bereichen, ne? Von der Klassik, im Jazz, im Blues, im Country.
Ich höre hauptsächlich Blues und Country.
Ja.
Ja. Das geht also bei mir schon los, mein Ding mit Armstrong, Johnny Hooker, Bibi Brunzi oder Billie Holiday oder ja, sowas. Ja.
Dem Berufsschüler René stand Anfang der 70er Jahre der Sinn nach anderer Musik.
Ach, wir waren mit einem Freund unterwegs. Wir sind nach Thüringen irgendwo oder jedenfalls irgendwo in Süden gefahren. Ja, komm mal mit und da sind schöne Mädels und da können wir tanzen gehen. Und als Berliner ist man da toll angesehen. Ja, prima, war Ostern, hat mich auch gefreut. Da fahren wir hin und dann war ein Zug von Saalfeld nach Lohmstein, war so eine Bahnpolizei, nannten die sich, liefen da rum und machten Kontrolle. Und plötzlich, kommen sie mal mit. Und Ja, und dann wurde uns gesagt, wir hatten lange Haare und nicht viel dabei, uns ist bekannt, sie wollen nach dem Westen abhauen und sie haben das geplant und wir wissen und dann saßen wir da in den Zellen und wurden da verheert und bedroht und da haben die nachts bei meinen Eltern geklingelt, sind da mit zwei Wolgas vorgefahren. Ihr Sohn ist erwischt worden auf der Flucht nach dem Westen. Man ist dann nach zwei Tagen wieder, die Ostern war versaut, dann wieder nach Hause gekommen. Wie leicht das passieren kann, dass man in einem Gefängnis verschwinden kann. Und spätestens als ich mit 19, 20 dann zur Armee kam, dann habe ich gemerkt, das kann es nicht sein.
Ich habe ja versucht, die Unterlagen mir anzugucken, ne? Es hat 7 Leute gegeben, die uns beobachtet haben. Das eine war, den kannte ich persönlich gar nicht, von dem einen Schriftsteller, mit dem wir befreundet waren. Wieder ein Kollege, und das andere habe ich schon wieder vergessen.
Quelle, Doppelpunkt, einfache Unterstreichung, IMS, Anführungsstriche, Clemens, Ausführungsstriche, Absatz.
Und ich war eigentlich also in meiner spätpubertären Zeit ohnehin schon leicht depressiv veranlagt. Und diese Sinnlosigkeit in dieser Armeezeit versucht eben mit Drogen und Alkohol zu dämpfen. Ne? Und dann irgendwann, wie so die Folge ist, hatte ich dann auch einen Selbstmordversuch und bin dann in so eine Klinik gekommen, da nach Bad Saarow. Und dann, also praktisch rausgeschmissen worden, ne? Aus der Armee.
Zu der Zeit, 1975, stellten Ruth und Robert erstmals gemeinsam aus.
Galeria Theaterstudio Warschau. Vista war Ruth und Robert Rehfeld.
Da sieht man ja auch mal, was ich mir nicht mit der Hand gemacht habe. Da habe ich dann versucht, was kann man denn noch alles machen?
Ja, hier haben Sie dann so Skulpturen gewissermaßen geformt, ja. Mit der Schreibmaschine, ja? Concrete Man in Concrete Talk. Ja.
Zwei Figuren aus Pluszeichen dicht an dicht zusammengetippt, massig wie festgemauert.
Concrete Man.
Tauschen fette, positive Sprechblasen aus.
In Concrete Talk.
Lieben, still lieben. Lieben, still lieben. Lieben, still lieben.
Wie macht man denn das? Also, ich stelle mir vor, man muss so ein Blatt in die Schreibmaschine einspannen. Ja. Und dann muss man ganz genau abmessen, auf welcher Zeile, an welcher Stelle fange ich an.
Da gibt es auch erst eine Vorzeichnung, ja. Das habe ich nicht aus dem Kopf, so, das kennt ihr
nicht. Das ist aber jetzt hier nicht mit so einer normalen Erika geschrieben.
Doch,
ja.
Das noch, ja.
Solche Dinge sind ja Originale. Also wenn man ein so ein Blatt hat, gibt es nur ein Blatt.
Ja.
Manchmal einen Durchschlag mit Kohlepapier.
Das sind diese, wie sagt man?
Käfigfigur.
Ja.
Leben, still leben. Leben, still leben.
Cagey Beings.
Gitterartig getippte leben, Figuren versuchen ungelenk ein Hindernis leben, zu nehmen. Titel der Arbeiten:
Leben, still leben.
Still leben.
Leben, still leben. Leben, still leben. Leben, still leben.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben sich nicht als politische Künstlerin gesehen, aber...
Ja, manchmal habe ich auch den Eindruck, es wird ein bisschen zu viel hineininterpretiert.
Ja.
Aber das war irgendwie mir gedacht, auch wie die Mauer, so, dass man eben nicht durchkommt.
Ja, hier ist von Robert noch für mich, also mein Lieblingswerk.
Sehr dunkler Hintergrund, ein schwarzer Hintergrund. Sieht aus wie eine bekritzelte Wand.
Und es ist natürlich auch klassisch, also sag ich mal, die gespaltene Persönlichkeit oder die Gespaltung Berlins und Deutschlands mit diesem Balken, ja, und dann diese Einflüsse, die so von draußen kommen, ja, diese.
Eine Diagonale geht durch das Bild, mitten durch das Bild, sieht aus wie ein morscher Baum.
Ja, es ist.
Die Einflüsse links und rechts der Mauer sind allerdings durchaus gleichermaßen. Also es ist nicht so, dass von der einen Seite nur was kommt und von der anderen nicht.
Nee, aber man sieht keinen direkten Durchgang.
Politisch weiß ich nicht, da müsste man wahrscheinlich aktiver geworden sein. Ich hätte alles mehr zurückhaltend gemacht. Also,
sei Kunst im Getriebe.
René war nach der NVA erstmal gar nichts.
Und ja, was macht man nun? Arbeitslos ist ja asozial, kommt man ja eigentlich ins Gefängnis. Man muss ja irgendwie nachweisen, arbeiten, wie das so ist. Einen Künstlerstatus hatte ich ja auch nicht. Ich hatte eigentlich gar nichts. Und dann, ja, dann habe ich nirgendwo Arbeit gefunden und hatte auch ehrlich gesagt okay, auch gar keine Lust mehr für dieses System irgendwas mich hier einspannen zu lassen. Und damals gab es so Leute, die hatten dann auch schon Ausreiseanträge und so, die haben auf dem Friedhof gearbeitet als Gärtner, Leichenwäscher, was auch immer. Selbst da wurde ich nicht genommen.
Neue Zeile. Während des Gespräches fragte Rehfeld mich unvermittelt, ob ich die Absicht hätte, in den Westen zu gehen.
Das war 76, das war auch die Zeit da, wo mit Biermann da ausgewiesen wurde, habe ich auch überlegt, auszureisen. Bin auch im Rathaus gewesen und habe im Rathaus sogar im Wartezimmer mit Manfred Krug gesessen damals, der ja dann auch ausgereist ist. Aber mein Vater hat gesagt, macht das. Ich habe ja im Westen studiert und musste ja nicht auch im Osten versauern. Und meine Mutter sagte, wenn ich das mache, dann bist du nicht mehr mein Sohn.
Ich brachte ihm gegenüber meinen prinzipiellen Standpunkt zu dieser Frage zum Ausdruck, dass ich keinesfalls die Absicht habe, in den Westen zu gehen. Punkt.
Und dann war es aber auch damals so im Osten. Man wurde dann wieder eingeladen, man wurde angebrüllt oder bedroht. Und dann wurde man wieder eingeladen und dann saßen so sanfte, ja, Herr Rehfeld und so, wir verstehen das ja, Sie hatten es nicht leicht in Ihrem Leben und so. Und ja, und unter welchen Bedingungen würden Sie dann den Antrag dann doch zurückziehen? Das war immer so ein Hin und Her.
Und von diesem Punkt an war festzustellen, dass der Rehfeld im Gespräch noch mehr Vertrauen zu mir gefasst hatte.
Da hatte ich dann schon Bedingungen gehabt. Also ich möchte A, arbeiten können, B, studieren können, C, eine Wohnung haben. Ja. Und ansonsten bleibe ich in diesem Staat nicht. Ja. Und natürlich aber die Drohung, das ist also praktisch dann, dass wenn ich gehe, meine Eltern eventuell darunter richtig leiden müssen.
Punkt, Absatz. Die Verabschiedung erfolgte recht freundschaftlich.
Dann war natürlich aber günstig parallel, dass ich angefangen hatte, bei Robert ernsthaft diese grafischen Techniken zu lernen. Es gab nämlich die Möglichkeit, wie wir herausgefunden haben, jeder freischaffende Künstler ist ein Kleinunternehmer und darf bis zu 2 Angestellten haben. Da hatte ich also richtig einen Angestelltenstatus und hatte dann also praktisch 4 Jahre dann war das Ende 76 bis 80 da meine Ruhe und konnte dann abends tatsächlich, ich habe mich dann beworben im Weißen See, bin dann erstmal im Abendstudium dann angenommen worden, war das eigentlich, wurde das Leben für mich eigentlich dann auch lockerer, normaler.
Künstler kommen und gehen, die Kunst aber bleibt.
Plötzlich kam irgendwann ein Anruf 1980 aus der Akademie der Künste. Der damalige, ich glaube, Vizepräsident war er da, Wieland Förster und Konrad Wolf war damals Präsident der Akademie der Künste. Die haben einen Drucker gesucht, einen Werkstattleiter für die künstlerischen Werkstätten. Und jedenfalls wurde ich dann tatsächlich, hätte ich nie gedacht, dann in der Akademie da als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Werkstattleiter da eingestellt dann an der Mauer. Und das war natürlich auch dann eine interessante Zeit, weil dann ja auch für, also nicht nur für meinen Vater, sondern für 50 andere Künstler, Professoren, Meisterschüler und so dann gedruckt habe und kennengelernt habe.
Punkt, Absatz, Verteiler. Wir machen jeweils einmal Pünktchen, Pünktchen. Ende dieser Information.
Die Stasi bemühte sich 25 Jahre lang aus Robert Rehfeld etwas Verwertbares herauszuholen. IMS Clemens gab auf. Kurz vor Schluss.
Und wieder eine Veränderung.
1990. Die Mauer war weg und Ruth verließ die Inspiration.
Natürlich hängt es mit der Minde zusammen. Und dann auch, dass mein Mann dann auch noch gestorben ist. Ich hatte zuerst nicht unbedingt vor, nachher gar nichts mehr zu machen. Habe dann aber festgestellt, dass nichts mehr geht.
Also Sie konnten nicht mehr oder man wollte es nicht mehr von Ihnen?
Ich wollte es nachher nicht mehr. In der DDR hatte man eine bestimmte Einstellung. Und das war ja auf einmal nicht mehr die richtige. Wir hatten ja mehr. Und dadurch hatte man ja Verbindung wirklich fast in alle Welt. Aber nach der Wende war das auch gar nicht mehr nötig. Man kriegte viel Post, aber das ist ja alles zufällig, nicht bestellt. Aber das dauert auch eine Zeit, ehe man damit so fertig wird.
Und noch eine und noch eine.
1991. Robert Rehfeld. Retrospektive im Ephraim-Palais Berlin.
Na, so richtig zu großer Ruhm und Ehre ist eigentlich gar nicht gekommen, würde ich mal sagen. Dem Verhältnis hat er ja auch viel mehr gemacht.
1992 wählte das Kunstmagazin Art 20 Maler zu Repräsentanten von 5 Jahrzehnten Berliner Malerei. Darunter Metzkes, Stravalde, Baselitz, Fetting, Hödecke und Robert Rehfeld.
Wo sind denn jetzt die Sachen von ihm alle?
Na, hier, ich habe hier die ganzen Papiersachen, habe ich hier. Und die Bilder hat zum Teil mein Sohn. Und zum Teil hatte er sich noch, also für seine Rente, weil er dachte, mit 65 kriegt er Rente, hier bei Berlin so eine Art Sommeratelier gebaut. Und da haben wir noch die großen Sachen. Ja.
Roberts letztes Projekt hieß
Kunsttankstelle Pankow Objekt Pyramidenplastik Interart Design Rehfeld. 1.9. bis 30.9.93.
Am 28. September 1993 starb Robert Rehfeld.
September 93. Zur selben Zeit hat meine Frau mich verlassen, mein Vater ist gestorben und die Akademie der Künste hat uns also einen Aufhebungsvertrag gegeben und dann war da auch Schluss.
Das heißt, Sie waren dann arbeitslos?
Mit zwei anderen Druckkollegen haben wir dann in Pankow selber selbstständig gemacht und die Pankower Handpresse haben wir selber eine Werkstatt aufgebaut. Es war ein schöner Anfang, aber es hat nicht lange gehalten mit der Selbstständigkeit. Die Kollegen, die vorher noch zu DDR-Zeiten noch so alle so solidarisch waren, sind jetzt doch mit ihren Egoismen anders. Ja. Es hat dann nicht funktioniert. Und unsere Kundschaft, sag mal die damalige DDR-Kundschaft, ja, so Künstler, Professoren und so, die hatten ja plötzlich auch alle Geldprobleme.
1995 wurde René Rehfeld Werkstattleiter an der heutigen Universität der Künste in Berlin-Charlottenburg, dort, wo sein Vater studierte.
Durch die Vereinigung der Akademien gab es auch so politische Reibereien und der Westberliner Teil der Akademie der Künste vom Hanseatenweg wollte nicht diese praktischen Werkstätten und Fotolabore und Ausstellungsabteilungen und das wollten die alles nicht. Naja, und dann gab es mal eine Ausstellung im Zeughaus. Und zwar hat da der Schriftsteller und Bildkünstler, ja auch Günter Grass, hat dort mal den Daniel Chodowicki-Preis verliehen. Und dann wurde da schön gefeiert, wie toll das alles ist. Und Günter Grass hat eine Rede gehalten und der Akademiepräsident von hier und da. Und ich bin dann irgendwann einfach ans Mikrofon gegangen und Herrn Grass gefragt, wie er sich dazu vorstellt, und einen Preis zu verleihen. Denn der Daniel Chodowicki war der erste Kupferstecher und Kupferdrucker der Deutschen Akademie der Künste. Wie man so einen Preis verleihen kann, aber gleichzeitig die Druckgrafiker aus der Akademie rausschmeißt. Und dann war erstmal Stille.
Die Ecole de Rehfeld war nicht zu verhindern.
Und dann wurde ich zur Seite geholt. Die haben dann mit mir geredet, das haben wir alles gar nicht gewusst und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwann bekam ich tatsächlich von der HDK eine Einladung zu einem, dass ich mich bewerben könne.
Und Ruth?
Was ist das für eine Göttin?
Befasst sich mit Buddhismus?
Das ist ein Butsu. Ich sage mal Butsu, weil die Japaner sagen Butsu, nicht Buddha. Mein Sohn hat mir den geschenkt.
René kam zum Buddhismus, weil ihn die Heimat seiner Frau fasziniert, Vietnam. Und Ruth hatte 20 Jahre lang sehr viel Zeit für neue Dinge.
Zu der Zeit war der Marktwert meiner Mutter, wenn man so rechnet, gleich null. Niemand kannte meine Mutter, außer ein paar wenige Künstlerkollegen beziehungsweise Sammler aus der ganzen Welt. Ja. Sie war ja zum Beispiel in den USA bekannter als in Deutschland. Ja.
2010 präsentierte das Kunstmuseum Weserburg-Bremen die Grafiken von Robert Rehfeld. Auf der Vernissage fragte eine Kuratorin Ruth, was sie denn so mache.
Und da hat sie dann angeboten, Sachen zu nehmen. So viel bezahlen wollten sie nicht, aber ich habe dann gedacht, na gut, ihr die Sachen hier verrotten.
Die Weserburg kaufte Ruths Typewritings und stellte sie aus. Das war 2012.
Für mich war das eigentlich dann erledigt.
Aber dann klingelte ein Kurator von der Documenta bei ihr.
Da hatte ich aber erst so den Ender zwar ein paar Aufnahmen gemacht und das war ein bisschen oberflächlich, aber naja, dachte ich, das wird sowieso nichts. Also ich habe damit auch nicht gerechnet, ich fand das auch nicht dokumentarwürdig. Weil die Sachen, die ich mache, sind ja eigentlich mehr marginale Sachen. Also das ist ja nicht irgend so ein Hauptstrom oder irgendwas.
Aber warum machen Sie sich denn so klein?
Nee, ich finde das so.
Sie hätte nie damit gerechnet, aber eigentlich ist sie damit fast überfordert, weil sie wollte eigentlich, sag ich mal, ihre Ruhe haben. Und jetzt muss sie praktisch wieder Steuererklärung ausfüllen und so, oder was sie praktisch ja 25 Jahre nicht musste. Es wäre natürlich schöner gewesen, die Anerkennung wäre 25 Jahre früher schon passiert und auch das Finanzielle hätte also ihr mehr geholfen. Aber so ist es. Ja. Schicksal.
Seit der Documenta wird ihre Biografie in Englisch erzählt. Die Kunstwelt nennt Ruth Wolf Rehfeld kurz RVR.
RVR.
Vor allem ihre Typewritings werden immer wieder ausgestellt. Zuletzt im Dresdner Albertinum und in der Nationalgalerie Albaniens. Im Berliner Haus für Poesie performen der Japaner Tomomi Adachi und die Finnin Siarinne zu Ruths Werken, die an die Leinwand projiziert sind. Ruth Wolf Rehfeld hat eine Galerie in Berlin-Kreuzberg. Galeristin Jennifer Chert und ihr Kollege Florian Lüde könnten Ruths Enkel sein. Die Praktikantinnen aus London und New York fast ihre Urenkelinnen.
Cagey Being, Collage und Zinkografie, 5000 Euros.
Ruths Originalblätter kosten zwischen 1000 und 19.000 Euro.
Das ist für mich fast, als ob es in einem anderen Leben war. Wenn das jetzt vielleicht vor 40 Jahren gewesen wäre, wo ich mitten da drin war, dann hätte ich sicher anders reagiert. Aber das ist für mich schon sehr distanziert und ich staune manchmal selber, dass ich das gemacht habe.
Und Robert?
Art Now is the History of Tomorrow.
So that's the archive that she and Robert shared.
In einem Nebenraum der Galerie Chert-Lüde stehen nagelneue Karteikästen. Darauf liegen weiße Handschuhe. Die Galeristen ziehen sie an, wenn sie die aus Ruths kleinem Haus geborgene Mail-Art-Korrespondenz katalogisieren.
Ruth und Robert gehen gerade in die Kunstgeschichte ein.
René wird vom Präsidenten der Universität der Künste zum Kaffee eingeladen, für 25-jährige Zugehörigkeit.
Wenn ich mir das so anhöre, das Leben ihrer Familie, kann man einen Strich drunter ziehen und sagen, sie sind Wendegewinner.
Ein Wendegewinner?
Ja.
Ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber eigentlich bin ich da gelandet, wo ich eigentlich immer hin wollte.
Ruth, Robert, René, eine Ostberliner Künstlerfamilie. Sie hörten ein Feature von Ulrike Bajor. Beratung Lutz Wohlraab. Es sprachen Wolf Aniol und die Autorin. Ton und Technik Ernst Hartmann und Jens Müller. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.